Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber vor ein paar Wochen gab es ja richtig so Vulkanalarm in Europa. Mhm. Also der Ätna ist aktiv geworden. In Island mussten auch Dörfer evakuiert werden und so. Es ist halt Magma unter der Erde und durch Risse kann quasi Lava ausströmen. Ich muss echt sagen, Vulkane haben eh so eine Faszination, weil das absurd ist einfach, was da passiert. Das ist einfach so plötzlich irgendwie glühender Gestein und Lava irgendwie aus einem Berg rausspuckt. Also das ist einfach, das ist wie ein Märchen für mich. Mittlerweile kann man es, glaube ich, schon einigermaßen vorhersehen. Also sozusagen die Zeichen dafür, ob jetzt ein Vulkan möglicherweise bald aktiv wird oder nicht, die kann man schon deuten. Ja. Aber du weißt nie, wann es wirklich den Ausbruch dann gibt. Und es gibt einfach so viele Städte, auch so große Städte. Ich habe jetzt noch an Neapel gedacht, wo der Vesuv irgendwie auch noch ein aktiver Vulkan ist, wo man auch sagt, wenn der Vesuv ausbricht, dann ist 20 oder 30 Kilometer um diesen Berg herum, um diesen Vulkan herum, danach einfach nichts mehr. Ja. Neapel weg, stell dir das mal vor, eine Millionenstadt.
Aber so historisch sind diese Städte ja dort, weil der Vulkan da ist.
Toll, das hilft denen halt auch nichts mehr. Ihr seid doch da wegen dem Vulkan, jetzt macht euch doch wirklich mal echt, beruhigt euch mal.
Weil das Land ist fruchtbarer, wenn der Vulkan ausbricht.
Also ja, fein, okay. Aber wenn du dann halt irgendwie alle 200 Jahre alles neu aufbauen musst, dann hilft dir das nicht weiter.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann, mit Heliumluft, Ballon aufs Meer und schon war der Brudi schon ein Terrorist, verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert, so hat er sich im Profil da bin, gefällt das nominiert. Da, gefällt das, es ist absurd, doch da.
Hey, wir sind Christian Alt und Anna Bühler und ihr hört Darwin gefällt das, ein Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte. Noch lachst du, Christian, ich habe aber eine ziemlich heftige Geschichte dabei für dich heute. Okay. Die ist nicht so ohne, aber der Fail, der dahinter steht, der ist absolut erzählenswert. Deswegen habe ich gesagt, auch wenn diese Geschichte tatsächlich viele Opfer gefordert hat, werde ich sie dir auf jeden Fall in diesem Podcast erzählen. Denn auch menschliches Versagen hat dazu geführt, dass viele Menschen gestorben sind. Ich würde sagen, wir springen sofort in die Szene, Christian. Es ist der 8. Mai 1902 und zwar 7.59 Uhr am Morgen. Wir sind auf Martinique, also in der Karibik. Wunderschöne Insel. Heute ist Christi Himmelfahrt. Gleich sollen die Kirchenglocken läuten. Es könnte also richtig festliche Stimmung sein. Aber bevor die Glocken läuten können, gibt es ein ohrenbetäubendes Knallen, eine fette Explosion. Man hört plötzlich nichts mehr außer einem riesigen großen Grollen, denn der Mont Pelée ist ausgebrochen. Das ist der Vulkan, der so im Norden von Martinique steht.
Mont Pelée.
Also Mont wie
Mont.
Mont.
So wie Montana Black,
ne? Ich dachte wie Monte Zott.
Ah ja, okay.
Genau. Ja. Und Pelée wie der Fußballer mit noch einem E mehr.
Ja, okay.
Mhm. Der Mont Pelée. Mhm. Das ist der Vulkan der Insel. Wie gesagt, so im Norden steht der. Und der ist ausgebrochen. Es gibt eine gigantische Wolke, die aus diesem Vulkan rauskommt. Asche, Steine, Gas kommt da raus. Die Wolke, die rast mit extrem hoher Geschwindigkeit den Berg runter und zwar direkt zu auf die Stadt, die in der Nähe von diesem Vulkan ist, nämlich auf Saint-Pierre. Das ist so ein Küstenort, vielleicht Luftlinie, knapp 10 Kilometer weg von diesem Vulkan. Um 8.02 Uhr, da geht noch ein letztes Telegramm raus aus Saint-Pierre und zwar an den Nachbarort Fort-de-France und in diesem Telegramm steht nur ein Wort, nämlich lauft. Es ist apokalyptisch, wirklich. Diese Stadt Saint-Pierre ist innerhalb von Sekunden ausgelöscht. 30.000 Menschen waren zu der Zeit wohl in Saint-Pierre. Es überlebt fast niemand. Okay, ich spoilere an der Stelle, es überlebt einer, erzähle ich dir später davon. Dieser Ausbruch von Mont Pelée ist der verheerendste Vulkanausbruch des 20. Jahrhunderts. Es ist richtig krass.
30.000 Menschen. Was ist das jetzt mal in so deutsche Mittelstadt gedacht? Ist es so groß wie Heidenheim an der Brenz oder
was wie Rosenheim oder so? Es ist auf jeden Fall eine Stadt, wo McDonald's gibt's überall, ne?
Da gibt's auf jeden Fall McDonald's.
Genau.
Ja. Da gibt's vier Tankstellen.
Da gibt's vier Tankstellen und vielleicht einen Vietnamesen.
Oh, okay. Der ist neu.
Und da gibt's auch Pizza Hawaii. Aber
der Vietnamese ist in dem Gebäude drin, wo früher der Grieche war.
Genau.
Neben dem anderen Griechen.
Genau. Ja, 30.000 Leute, musst du dir mal vorstellen. Schuld an dieser Riesenkatastrophe hat natürlich irgendwie der Vulkan, aber wenn wir ehrlich sind, hat an dem Tod dieser vielen Menschen nur ein Mann Schuld, nämlich Louis Moutet, weil der ein bisschen zu karrieregeil war. Wir springen jetzt erstmal nochmal ein Jahr zurück, nämlich ins Jahr 1901, im Juli, ja? Da kommt nämlich dieser Franzose, also Louis Moutet, der kommt, ich schätze mal auf einem Boot oder so, in dieser Hafenstadt Fort-de-France, also auf Martinique an. Moutet ist auch so ein Typ, der ist komplett full of himself. Ja, der ist gerade so richtig gepumpt hier, voll mit Selbstbewusstsein, weil der gute Mann, der wurde nämlich gerade befördert und zwar genau hierhin, nämlich nach Martinique. Der soll hier nämlich jetzt Gouverneur sein.
Mhm.
Er hat es also echt geschafft, der ist jetzt ein wichtiger Mann. Du grinst schon so, du nimmst ihn nicht ganz
so
voll,
nee,
oder?
Nee, ich stelle mir das so geil vor. Stell dir vor, du bist irgendwie in Frankreich und dann sagt dir dein Chef, okay, es ist Zeit für eine Förderung.
Scrollst du durch die Liste an Inseln.
Du wirst jetzt Gouverneur von einem Inselparadies im Pazifik und da darfst du jetzt Chef sein.
Mhm.
Das ist doch das Geilste, was ich mir noch vorstellen kann. Mhm. Ich wäre auch aufgepumpt gewesen.
Ja, ja, voll. Für ihn ist es auch wirklich das Geilste, weil er liebt das Klima, ne?
Ja.
Er liebt den Vibe da. Ich erzähle dir gleich auch noch, warum Martinique auch wirklich ein geopolitisch wichtiger Standpunkt ist. Also es ist jetzt nicht so eine Insel, wo dann keiner drauf guckt. Er soll jetzt hier quasi auf Martinique in der französischen Kolonie zeigen, was er drauf hat und wirklich so nochmal seine Politikkarriere pushen, ja. Moutet ist zum Zeitpunkt auch noch ziemlich jung, der ist erst 44, hat auch seine ganze Familie mit dabei. Die ist ab jetzt hier mit ihm auf Martinique. 3 Kinder hat er, glaube ich, dabei und seine Frau. Neues Leben starten auf einer der schönsten Inseln der Welt.
Boah.
Und eben mit dieser neuen Aufgabe, wo er sich so richtig beweisen kann. Nochmal zurück zu Martinique. Es ist, wie gesagt, nicht irgendeine Insel. Es ist ein wichtiger Außenposten, wenn man in der französischen Politik irgendwie Karriere machen will. Es ist zwar sehr klein, ja, hat auch nicht so mega viele Einwohner, aber aus französischer Sicht ist es geopolitisch einfach ein sehr wichtiger Standort. Das ist so die geopolitische Basis in der Karibik, ne? Von hier aus machen Kolonialisten einfach ihre europäische Politik in Lateinamerika, ne? Also das ist so der Standort. Hat auch strategisch gut gelegene Häfen. Es wird viel angebaut da. Also es ist wirklich eine bedeutende Insel für die Franzosen. Seit 1635 ist Martinique im Besitz der Franzosen. Da haben sie sich das ziemlich brutal einverleibt. Und auch heute ist es übrigens noch voll integrierter Teil des französischen Staats, also auch noch Teil der EU, Überseedepartement, was natürlich auch nicht immer geil ist für die Bewohner von Martinique. Also die wehren sich tatsächlich auch heute noch kräftig dagegen, dass jetzt endlich mal die französischen Fesseln sozusagen losgelassen werden. Ja, aber es ist eine andere Geschichte. Aber du kannst dir Martinique schon auch als wirklich eine blühende Insel vorstellen, in jeglichem Belange. Es muss landschaftlich wunderschön sein. Ich war jetzt noch nie da. In der Sprache der Ureinwohner wird es auch tatsächlich Madinina genannt. Das heißt so viel wie Blumeninsel. Also echt so, einfach so schön romantisch.
Oh, so L-Tour-Reisen hier, das klingt ja richtig geil.
Ja, total. Man hat so direkt so diese Klänge im Ohr.
Ja.
Aber auch wirtschaftlich läuft's eben. Also ich habe schon gesagt, ne, da wird viel angebaut, das ist fruchtbares Land da. Es wird Baumwolle angebaut, Kaffee, Zucker, Kakao. Natürlich alles nur möglich durch Ausbeutung natürlich. Mhm. Jahrhundertelang wurden Sklaven auf den Feldern dort eingesetzt. Bis 1848 war auf Martinique Sklaverei erlaubt. Und diese Stadt, von der wir auch schon gehört haben, Saint-Pierre, die hat auch eine ganz besondere Rolle. Also die ist zwar jetzt nicht die Hauptstadt, das ist Fort-de-France, aber Saint-Pierre ist sowas wie das soziale, kommerzielle Zentrum von Martinique. Also da passiert die Kultur, da passiert der Vibe irgendwie. Politik wird in dieser anderen Stadt gemacht. Aber Saint-Pierre wird so Klein-Paris genannt oder auch Venedig der Tropen.
Oh geil.
Also es muss wunderschön gewesen sein. So alle Häuser im französischen Kolonialstil. So. Es wird manchmal sogar mit New Orleans verglichen. Mm. Ist ja auch französische, ja, von Franzosen aufgebaut. Und die Stadt ist eben geprägt vom Wasser. Es gibt Kanäle, Flüsschen, die durch den Ort spülen. Frisches Bergwasser pumpt da durch. Palmen ragen in den blauen Himmel. Es ist so ein bisschen bergig. Viele Schrägen und Treppchen in dieser Stadt. Ein belebter, geselliger Ort mit wirklich spannenden Leuten, mit viel Kunst, mit viel Kultur. Aber auch mit so der Elite, die sich dort sammelt. Also da sind auch viele Anwälte sesshaft oder Ärzte, Ingenieure. Und viele EuropäerInnen zieht es deswegen nach Saint-Pierre, weil dieser Lifestyle halt geil ist, ne? Stimmt halt. Die Sonne scheint die ganze Zeit. Man hat coole Möglichkeiten zu wohnen, zu leben. Natur ist auch wunderschön. Ja, und es gibt übrigens auch einen Vulkan.
Oh ja.
Aber zu dem kommen wir noch später.
Aber es ist wahrscheinlich ein sehr schöner Vulkan. Schau mal, da kann man toll bergsteigen gehen. Es ist eine abwechslungsreiche, aufregende Natur.
Ist aber wirklich so, wenn du jetzt auch heute noch Fotos von Saint-Pierre siehst, den Mont Pelée gibt's ja immer noch, das ist so ein, wirklich so ein, wie so ein kleiner Märchenberg. Der ist so grünlich, ne, so ragt halt irgendwie so hinter den Häusern hoch und trägt auch dieses Stadtbild und so. Sieht schon echt super romantisch aus. Ja, und in diesem Saint-Pierre auf Martinique, hier möchte er sich jetzt einen Namen machen, unser Louis Moutet. Louis Mouté ist, wie gesagt, Franzose, 1857 geboren in Marseille. Und er macht eigentlich schon sein ganzes Leben lang Politik. Ne? Das ist so ein Typ, dem hast du wahrscheinlich im Kindergarten schon angemerkt, dass er mal Politiker werden wird. Das ist so, weißt du, so im Morgenkreis war er so, meine lieben Mitstreiterinnen und Mitstreiter, wenn das Glöckelein erklingt, unser Morgenkreis beginnt. Die Zukunft der Pinguingruppe beginnt heute. Wir wollen sie gemeinsam gestalten. Vorfahrt für Fortschritt. Und jetzt töff, töff, töff die Eisenbahn zum Händewaschen. So stelle ich mir den vor mit 3 oder 4 Jahren. Ja?
Ja.
Das ist einfach so ein Macher.
Okay.
Ja, der studiert dann irgendwann auch Jura in Paris, also wirklich straighte Laufbahn. Geht mit 30 dann schon in den Senegal, um sein erstes höheres politisches Amt da zu bekleiden. Mhm. Und in den Folgejahren hat er auch so viele bedeutende Ämter tatsächlich. Ich zähle jetzt mal so ein bisschen auf. So zwischen 1892 und 1900 ist das alles. Ist er zum Beispiel Innenminister von Guadeloupe, Innenminister vom Senegal. Er hat so Gouverneursposten im Senegal, an der Elfenbeinküste, in Französisch-Guyana. Er macht auf jeden Fall unterm Strich politisch Karriere. Genau, und jetzt kommt es eben zu diesem Punkt, wo wir jetzt in dieser Geschichte sind. 1900 wird Mouté dann zum Gouverneur von Martinique ernannt. Und er kommt im Sommer 1901 auf dieser Insel an. Mouté lebt dann mit seiner Frau und mit den Kindern in Fort-de-France, also in diesem politischen Zentrum.
Die, die das Telegramm bekommen, lauft.
Genau, genau, genau. Der Start für ihn ist jetzt nicht so easy, wie man sich das vorstellt, weil die Politik auf der Insel ist in dieser Zeit sehr turbulent. Also es gibt schon ziemliche krasse Spannungen zwischen den Kolonialherrschern, die da seit Hunderten von Jahren irgendwie ihr Ding machen, und aber eben jetzt auch der indigenen Bevölkerung auf Martinique, die jetzt auch mit die Politik gestalten möchte. Also nochmal zur Erinnerung, so rund 50 Jahre vorher ist die Sklaverei abgeschafft worden. 50 Jahre bevor Mouté auf diese Insel kommt. Aber trotzdem haben die weißen kolonialen Herrscher eben immer noch die Macht bewahrt. Und die schwarze Bevölkerung, wenig überraschend, leidet darunter immer noch. Bis heute, wie gesagt, teilweise. Und natürlich ist Mouté jetzt eher Posterboy-Kolonialherr.
Mhm.
Ne? Typischer weißer, gut situierter High-Society-Typ. Man sagt auch über ihn, dass seine Familie so regelmäßig so wöchentliche Soirees abhält in ihrer geilen Mansion.
Mhm.
Keine Ahnung, was man da macht.
Naja, auch so eine Karriere ist ja einfach nur Kolonialherr.
Ja.
Also Innenminister im Senegal, Innenminister in Guadeloupe.
Ja.
Weißt du, so in all diesen Kolonien war der irgendwie in einer leitenden Funktion. Einfach.
Das macht doch, glaube ich, was mit dir, ne?
Genau.
Wenn du halt immer dieser weiße Herrscher bist,
ja,
in kleineren oder mittelgroßen kolonialen Gebieten. Das ist, glaube ich, echt prägend auch für einen. Es wäre bestimmt ganz anders, wenn er irgendwie in Frankreich auf dem Festland irgendwie Karriere machen wollen, ne?
Und eben Karriere ist, glaube ich, so das nächste Stichwort. Der wird ja da irgendwie dahin versetzt, um da diese Insel, die für die Franzosen wichtig ist, zu regieren. Aber natürlich ist das Endgame von so einer Person ja nicht, ah ja, ich bin dann irgendwo Kolonialherr irgendwo, sondern man will ja dann irgendwie vielleicht Ministerpräsident von Frankreich werden oder, ne?
Sicher, genau.
Man muss dann irgendwann wieder zurück nach
Paris.
Du musst
dann irgendwann wieder den Absprung schaffen,
genau,
und wieder zurück quasi nach Hause.
Deswegen ist das ja nur eigentlich wahrscheinlich nur so eine Treppenstufe bei ihm, jetzt diese Insel und auch diese Leute und das Schicksal von denen kann ihm eigentlich egal sein. Weil eigentlich will er ja irgendwo hin, wo noch mehr Macht auf ihn wartet.
Sad but true, ne? Also ganz bestimmt, ja. Sein einziger Job ist ja hier, irgendwelchen noch höherrangigen Leuten in Paris zu beweisen, dass das kann.
Genau.
Das ist, worum es hier geht. Aber du musst dir echt vorstellen, diese Chance ist für ihn richtig krass. Also das ist wahrscheinlich auch ein Riesendruck, der irgendwie auf ihm lastet. Und er muss das jetzt zeigen, dass er es kann, um wahrscheinlich irgendwie echt mal einen Ministerposten oder sowas in Frankreich einnehmen zu können. Aber wie gesagt, die Situation hier auf Martinique ist nicht einfach für ihn, die politische Situation. Und das ist jetzt auch wirklich wichtig für die Geschichte. Also seit Jahrhunderten haben hier die französischen Kolonialisten das Sagen. Aber 1899, also nur so rund 2 Jahre bevor Mouté auf diese Insel kommt, gerät diese Herrschaft der Kolonialherren quasi ins Wanken. Es gibt nämlich eine neue Partei, eine sozialistische Partei, die eben mit einer Mehrheit von Einheimischen, Nicht-Weißen besetzt ist. Und diese Partei, die etabliert sich so langsam. Und natürlich ist das die Konkurrenz für die kolonialen Herrscher. 1899 gibt es dann auch tatsächlich den ersten schwarzen Senator. Der heißt Amédée Knight. Der ist von dieser sozialistischen, ist auch eine radikale Partei. Also wir haben jetzt quasi Senator Knight und Gouverneur Mouté, die sind sowas wie Gegenspieler. Der Gouverneur ist ja quasi das Staatsoberhaupt und der Senator sitzt aber vom Volk fürs Volk im Senat, ja, für seine BürgerInnen. Und dieser Knight und die ganze sozialistische Partei, die möchte jetzt das Sagen haben auf Martinique. die möchte eigentlich jetzt ins Amt kommen. Die möchte, dass die Zeit von den Konservativen endlich vorbei ist. Und wenn diese Sozialistische Partei mal mehr Macht hat, dann möchte sie auch gerne freie Wahlen für das Gouverneursamt einführen. Und das wäre dann wirklich das Ende für Leute wie Mouté. Ja, also das gilt es für ihn wirklich zu verhindern, dass die politisch an Macht gewinnen, um dann das politische System und die ganze Struktur dort zu ändern. Und im Grunde dieses, wir würfeln jetzt aus, wer der nächste Gouverneur ist, der von Frankreich irgendwie hierher kommt, dass dieses System irgendwann mal vorbei ist. Das alles wird bei den nächsten Bezirkswahlen auf die Probe gestellt. Und diese Bezirkswahlen stehen jetzt in diesem Jahr 1902 an, nämlich am 27. April. Da findet eine Vorwahl statt und zwei Wochen später, Mitte Mai, die Stichwahl. Also super bedeutende Wahlen. Das ist echt wichtig jetzt für diese Geschichte. Das sind Wahlen, die dieses Land politisch verändern könnten und die für Mouté persönlich wichtig sind, weil da kann er auch direkt nach Hause gehen und sich einen neuen Job suchen und Kindergärtner werden und da wieder sein Regime führen oder so. Ja, aber wie es so ist, die Wahlen sind halt nicht das Einzige, was Martinique gerade bewegt. Da ist noch was anderes. Mhm. Ja, mitten in dieser politisch wirklich aufreibenden Zeit, und du kannst dir wirklich vorstellen, eigentlich ganz Martinique ist total bewegt von diesen Wahlen, weil es ist für jede einzelne Person wichtig. Für die Einheimischen, also für die indigenen Völker, die auf Martinique leben, ist es wichtig, weil die endlich eine Chance haben könnten, mehr politisches Mitspracherecht zu haben und ihr Leben endlich mal selber sozusagen mitzugestalten oder die Umstände. Mhm. Und die Weißen möchten natürlich irgendwie ihre Macht halten. Also es sind wirklich alle gefragt, die auf Martinique leben. Deswegen sind die Köpfe von den Leuten sind voll mit dieser Wahl. Also es ist Big Deal. Und mitten in dieser aufreibenden Zeit machen sich die BewohnerInnen auch richtig Sorgen wegen dem Vulkan. Der Mont Pelée. Ah, was macht der?
Der hat ein bisschen so Grummeln vielleicht. Aber so.
Ja, der ist wirklich am Grummeln. Also vielleicht ist ja auch die Wahl, die ihm so ein bisschen im Magen... Da rührt sich auch was bei ihm. Also ich finde es total interessant, dass man ja eigentlich bis heute nicht mega, mega viel über Vulkane weiß. Also es ist immer noch eine Wissenschaft, wo es einfach viele Ungereimtheiten gibt. Also man kann bis jetzt nicht vorhersagen, wann ein Vulkan ausbricht. Also mit Gewissheit irgendwie, wie bei einem Erdbeben, glaube ich, wo du wirklich Spannungen messen kannst. Oder ich bin keine Geophysikerin, aber wo man zumindest einigermaßen genau vorhersehen kann, wann es möglicherweise zu einem Reiben von Platten kommt oder sowas. Mhm. Okay, wahrscheinlich gibt es viele HörerInnen da draußen, die gerade sagen, Arna, was laberst du für eine Scheiße?
Die fahren gerade rechts ran, müssen erstmal durcharbeiten.
Jetzt bin ich mal hier ein Vulkan, Leute. Was labert ihr für eine Scheiße? Also ihr könnt uns gerne korrigieren, aber was ich gelesen habe, ist, dass man nicht genug über Vulkane und Vulkanausbrüche weiß bis heute, als dass man wirklich Gefahren immer richtig einschätzen könnte. Man kann eben nicht auf den Tag vorhersehen, wann ein Vulkan jetzt ausbricht. 1902, kannst du dir vorstellen, wusste man noch sehr, sehr viel weniger als heute. Ja. Was man aber über die Bevölkerung von Martinique weiß, ist, dass sie wahrscheinlich wirklich nicht so viel Angst hatten vor dem Mont Pelée, weil sie dachten, dass wenn der ausbricht, spuckt er die Lava halt hoch und dann fließt sie aber den Berg runter direkt ins Meer. Der ist ziemlich nah an der Küste, dieser Mont Pelée. Und irgendwie hat man die Gefahr wahrscheinlich deswegen so ein bisschen unterschätzt, weil man dachte, ja, kann gut sein, dass der ausbricht, kann gut sein, dass der spuckt, aber der liegt ja direkt am Meer, dann fließt das irgendwie direkt darunter und ins Wasser rein und dann ist gut. Ne? Also das wird vielleicht ein bisschen rauchig hier und vielleicht gibt es ein bisschen Ascheregen, aber große Sorgen haben sich die Leute tatsächlich anscheinend 1902 nicht gemacht. Dabei gab es echt viele, viele Anzeichen, dass der Mont Pelée unruhig wird. Also es fängt Monate vor dem eigentlichen Ausbruch an. Sogar, ich habe gelesen, auch schon 1889 gab es, also mehr als 10 Jahre davor, gab es schon erstes Grummeln. Im Januar 1902, da gab es auch schon mal, dass Leute berichtet haben, dass es nach Asche riecht. Und es wurden tote Tiere am Fuße des Vulkans gefunden.
Okay.
Das ist für mich so, okay. So richtig krass verdichten tun sich die Anzeichen dann aber Anfang April. Das ist also quasi einen Monat vor diesen Wahlen. Da bemerken ein paar Leute, die so eine Exkursion auf diesen Berg machen, dass der Vulkan noch so ein bisschen aktiv zu sein scheint. Da ist irgendwie was, ne? Der bewegt sich. Es gibt erste Fumarolen, das heißt also diese vulkanischen Dampfaustrittsstellen. Da kommt dann schon so ein bisschen Wasserdampf raus und zum Teil auch so ein bisschen vulkanische Gase und sowas. Rauch kommt eben raus. Es riecht dann auch, ne? So ein typischer Schwefelgeruch. Am 23. April, also kurz drauf, gibt es dann auch schon leichten Ascheregen in den anliegenden Orten. Also spätestens da wäre ich so, ciao! Ne? Voll krass. Gut, ich lebe nicht in so einem Gebiet. Wahrscheinlich ist es für Leute, die dort sind.
So ein bisschen Asche. So, oh, ich hol mal die Wäsche rein. Das wird wieder dreckig.
Das ist so, wie wenn bei uns irgendwie so Pollenflug ist oder so.
Ja.
Wo du dann so, oh, jetzt muss ich irgendwie wieder die Gartenmöbel abwischen.
Ja, oder der Sahara-Sand.
Der Sahara-Sand auf dem Auto. Genau. Ja, das war echt, das war wirklich krass. Aber für die ist das dann so, ja, wahrscheinlich so, ja, ein bisschen Asche. Ja, komm hier. es gab dann anscheinend auch schon so leichte Erdbeben, ne? Also es sind jetzt keine richtigen Erdbeben, sondern so Schocks, sagt man. Die waren aber schon anscheinend so stark, dass in Saint-Pierre auch so mal so ein Teller aus dem Regal gefallen ist und so.
Was machst du da als Louis Moutet? Sagst du einfach so, kennst du dieses Meme aus Die nackte Kanone, wo er vor so einem explodierenden Haus steht und sagt, gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen.
Das ist wirklich, das ist das Meme für diesen Typen. Es ist wirklich genau sein Mantra. Wobei ich immer dieses andere Meme im Kopf hatte von diesem Hund, wo es hinter ihm brennt und er so, this is fine. Ja. Am 25. April dann, noch ein paar Tage später, spuckt der Vulkan tatsächlich schon so ein bisschen. Ja, Asche, Geröll kommt oben raus. Es gibt jetzt noch keine größeren Schäden. Folge auch keine größeren Sorgen. Ja. Es gibt ja schon Leute, die dann so darüber berichten und auch Leuten sagen so, hey, hier ist irgendwie gerade was los. Der Montpellier, der wird so ein bisschen unruhig. Am 26. April, einen Tag später, wieder kleinere Eruptionen. Also es ist jetzt wirklich, ne, jeden Tag passiert irgendwas mit diesem Vulkan. Und am 27. April macht sich dann eine kleine Gruppe von Leuten auf, um eben auf diesem Berg, auf diesem Vulkan so ein bisschen nach dem Rechten zu sehen. Mhm. Es sind jetzt leider keine richtigen Expertinnen dabei. Hatten wir auch schon so häufig, dass sie dann irgendwie immer diese Shit-Avengers irgendwie losschicken. Das sind so Ladenbesitzer und Lehrer, die halt in irgendwie so eine kleine Exkursion mal auf diesen Vulkan machen.
Aber Leute, die wollen sich engagieren, die wollen mal was machen und wollen dann sagen, hey, wir schicken
uns
das mal aus.
Warte mal, ey, vorgestern war Ascheregen, Leute. Gestern gab es irgendwie Erdbeben, lass da mal hingehen.
Ja.
Was ich ehrlich gesagt aber auch super mutig finde, weil da wäre ich wirklich schon so, da gehe ich doch nicht mehr da drauf.
Ich kann's sehr gut.
Da lagen tote Tiere und dann, also Leute.
Ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass man einfach sagen will, okay, ich schaue mir es jetzt selbst an.
Nee. So. Nee, da bin ich wirklich nicht. Also so mutig bin ich nicht. Da gehe ich lieber, ich bin nach Hause, hab Switch gespielt oder so. Ja. Aber es ist
schon befriedigend. Eine kleine Anekdote. Ich war vor ein paar Monaten auf einem Beyoncé-Konzert.
Ja, in den US of A.
Und das war so krass, weil es gibt da keinen öffentlichen Personennahverkehr. Da sind alle mit ihrem Auto gekommen.
Ach so, ja.
Und wir standen dann da, ungelogen, 2 Stunden auf dem Parkplatz und konnten nicht rausfahren. Nach dem Konzert. Wir standen da 2 Stunden. Es war irgendwie kalt, man musste aufs Klo, man hatte nichts zu essen, also es war alles schlimm.
Krass.
Und dann bin ich irgendwann, man kann ja nichts machen, ich bin dann irgendwann rausgegangen und habe geschaut, was ist der Grund für diesen Stau jetzt.
Ja.
Und es hat nichts gebracht, aber ich wollte selbst rausfinden,
ach so,
ich wollte selbst
du?
Sehen, okay, alles klar, da, wenn die jetzt da den rauslassen würden, dann würde hier sich dieses Problem vielleicht lösen. Mhm, okay, alles
Gott,
klar.
Das ist wirklich, aber kennst so du diesen Film? Ich glaube, der heißt sogar Stau mit Gerhard Polt.
Geil.
Das ist einfach so deutsch. Also als würdest du jetzt derjenige sein, der da hingeht und sagt, scher doch mal ein bisschen rechts ein. Oh, der Stau ist aufgelöst. Sie haben nur auf mich gewartet. So ein Scheiß.
Ich habe aber auch so Tore kontrolliert, ob die zugeschlossen sind und so.
Du bist so ein Opfer, Alter.
Warum?
Du bist ja ein viel krasserer Allmann, als ich dachte.
Warum?
Da kommt ja alles zusammen.
Aber ich habe mich in der Situation dann nach so 1,5 Stunden im Auto sitzen und genervt sein.
Weil du es besser weißt.
Ich habe mich dann sehr in Kontrolle gefühlt, weil ich wusste, okay, es liegt daran. Alles klar, okay, krass. Irgendwann löst sich das, ja. Und ich konnte dann auch anderen Leuten sagen, was los ist. Das war auch geil.
Ja, super.
Ich habe dann den Leuten mit einem harten deutschen Akzent erklärt, was Sache
Boah.
Ist. Ja, nein.
Bist du auch so jemand, der dann zum Beispiel, wenn man ins Flugzeug einsteigt und so den Leuten dann sagt, man muss dann kurz zur Seite gehen, damit die anderen Herrschaften auch vorbeikommen?
Nee, das mache ich nicht.
Gut.
Puh.
Nee. Ich hätte gedacht, ich lerne gerade eine neue Seite von dir kennen.
Aber ich will schon rausfinden, woran es liegt. Das ist mir dann ein Bedürfnis. Und deswegen, ich wäre auf diesen Vulkan wahrscheinlich auch drauf gegangen.
Nee, also ich weiß ja, woran es liegt. Also ich muss das ja gar nicht rausfinden. Ich habe da ja einfach so einen Urinstinkt und nee, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Ich bin dann immer eher die abtaucht und mal kurz Candy Crush spielt. Aber gut, es muss so Leute geben, ja? Es muss so Leute geben, die einfach denken, ja, ich mache das jetzt. Das ist mein Beitrag auch für meine Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich gehe jetzt auf diesen Vulkan und schaue mir mal genau an, ob ich da irgendwas rausfinde, was uns allen helfen könnte. Und tatsächlich sieht diese Gruppe auch so Veränderungen am Montpellier. Also in so einem Nebenkrater hat sich schon so ein silberner See gebildet.
Leute!
Das sind alles so Sachen, die ich echt nur so aus so Märchenfilmen oder so. Ein silberner See ist so, wow!
Schön!
Cool! Schwefeldunst ist überall. Es ist auch so ein kleiner Aschekegel schon, der sich so gebildet hat, aus dem so kochendes Wasser kommt. Just normal Vulkan-Stuff einfach. Spätestens hier kann man sich echt fragen.
Ja.
Das muss doch bald losgehen, ne? Ich habe mich erstmal gefragt, evakuieren wäre der nächste Schritt. Aber irgendjemand muss doch mal sagen, sorry Leute, Es ist echt langsam gefährlich hier. Wir müssen jetzt mal Schritte einleiten. Ob man jetzt wirklich Saint-Pierre direkt evakuiert oder ob man erstmal die kleineren Orte rund um diesen Vulkan evakuiert oder ob man den Leuten überhaupt mal sagt, so, wir legen jetzt mal die Karten auf den Tisch, das könnte jetzt echt gefährlich werden, jeder darf auch für sich entscheiden oder so, ne? Ja. Also so einfach Leute aufklären.
Ich würde euch vielleicht nahelegen, in den nächsten 2 Wochen nicht hier zu sein. Können wir auch sagen.
Genau, so jeder darf dann aber auch selber entscheiden. Wie auch immer, irgendwie fehlt mir das in dieser Geschichte noch. Aber tatsächlich nach dieser Expedition sind zum Beispiel diese Leute, die von diesem Berg runterkommen, dann wirklich so die Ersten, die berichten von ihren Entdeckungen und dann auch eben mahnen und auch der Presse davon erzählen. Es gibt auch noch einen anderen bekannten Mann auf Martinique, nämlich einen Amerikaner, der dort auch ein politisches Amt bekleidet. Thomas Prentice heißt der. Der wendet sich mit seinen Sorgen direkt an Washington. Also der möchte da irgendwie so ein Telegramm raussenden oder sowas und sagen so, ich glaube, wir könnten hier Hilfe gebrauchen. Doch es passiert nichts. Stattdessen werden die Zeichen nur noch düsterer. Am 30. April, also nochmal 3 Tage später, stehen die 2 Flüsse in Saint-Pierre so richtig hoch. Die sind reißend geworden, die spülen Bäume mit. Also das ist kein Joke mehr. Jeder Idiot muss jetzt erkennen, dass hier irgendwie wirklich langsam Apokalypse bevorsteht. Und in der Nacht zum 3. Mai gibt es nachts auch tatsächlich die erste laute Detonation. Eine schwarze Wolke kommt aus dem Vulkan. Die Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt werden wach. Sie rennen aus ihren Häusern, laufen verängstigt durch die Straßen. Die verstecken sich in Kirchen und so, weil sie denken, dass sie da sicher sind in so festen Gemäuern. Es rieselt nochmal Asche auf den ganzen nördlichen Teil der Insel. Die Menschen sitzen eigentlich noch da, sie weinen und beten, weil sie denken, das war's jetzt. Dabei bleibt es aber jetzt, zumindest in dieser Nacht, aber ja, spätestens jetzt kann das niemand mehr wegignorieren, dieses Problem, ja. Jetzt wird endlich auch öffentlich diskutiert, okay, müssen hier alle weg, ist Saint-Pierre noch sicher? Und was macht man 1902, wenn man informiert werden will, wenn man mal gucken will, was sollte ich denn jetzt machen?
Man geht in seine WhatsApp-Gruppe und
Genau, man geht auf YouTube, dann steckt die Zeitung auf, da wird's ja wohl drinstehen, oder? Dann gehe ich mal in die größte Tageszeitung kurz. Die blätter ich mal auf. Die größte Tageszeitung auf Martinique heißt Les Colonies. Blätter. Da steht ja was. Der Montpellier. So, was steht da? Ist unwahrscheinlich, dass er ausbricht. Ja. Aber falls doch was mit dem Vulkan ist, dann ist man in Saint-Pierre am sichersten.
Ah ja.
Okay. Ja gut, sonst steht da auch nichts. Also das ist die einzige Information, die wir haben. Vielleicht noch ein bisschen weiter durch Les Colonies blättern.
Total naheliegend. Der 10 Kilometer entfernte Ort neben dem Vulkan ist der sicherste Ort.
Ja, ja, ne?
Das ist sehr naheliegend.
Das ist so, warte mal, kurz mitgedacht. Nee, egal, steht ja in der Zeitung. Echt? Okay, interessante Information. Stattdessen hat Les Colonies auch noch einen schönen, dicken, fetten Politikteil, weil es ist ja, sind ja Wahlen. Ist ja wichtiger jetzt auch. Also, ja, Montpellier-Dings, ne? Alles sicher hier. Ascheregen hin, Ascheregen her, tote Tiere da. Ach, scheiß doch drauf. Das eigentliche Thema sind ja die Wahlen, ne? Mhm. Die sind ja in weniger als 2 Wochen. Das ist ja schon, am 11. Mai. Der Tag. Bezirkswahlen stehen an. Das ist das Allerwichtigste. Alle Leute in Saint-Pierre müssen an die Urne. Also eigentlich hätte die Zeitung genauso gut fett auf ihr Titelblatt schreiben können. Verlasst bloß nicht die Stadt, bleibt alle hier und wählt.
Ja.
So, das ist das, was zwischen den Zeilen steht. Es gibt jetzt schon politische Verantwortliche, die sich äußern. Allerdings sind es nicht viele und sie äußern sich unterschiedlich. Also du musst dir vorstellen, wenn du jetzt wirklich jemand bist in Saint-Pierre, der irgendwie Orientierung sucht von den Leuten, die Politik für dich machen, dann ist es echt schwierig, weil es ist super verwirrend, sich da eine Meinung zu bilden, weil alle sagen was anderes. Ja, also auch Vertreter von verschiedenen Parteien sagen Leuten, sie sollen sich zwar in Sicherheit bringen, vielleicht irgendwo Unterschlupf suchen, aber sie können schon in der Stadt bleiben, damit sie wählen können. Es gibt so vereinzelt Stimmen aus der Politik, die sagen, ja, vielleicht sollte man doch die Stadt verlassen. Die werden dann aber auch wieder abgestraft von den anderen, die unbedingt wollen, dass die Leute an die Urne gehen. Und Louis Moutet ist immer auf der Seite derer, die sagen, es ist alles cool, Leute. Bleibt in Saint-Pierre. Es ist super safe. Sowas. Und das Interessante ist, Louis Moutet hat hier auch eine wirklich besondere Rolle. Er ist der Mann, der die Verantwortung hat, einen Notstand aufzurufen. Also das ist sozusagen die Power, die er als Gouverneur hat. Er hat die Autorität, auch Nachbarinseln oder auch Paris um Hilfe zu bitten. Er könnte auch die Wahlen absagen, ja?
Ja.
Es ist sein Call. aber er tut nichts.
Hey, da fallen mir so viele Möglichkeiten an, was man hätte tun können.
Was?
Also so Saint-Pierre räumen, Notstand ausrufen,
ja.
Die Wahlen nicht absagen, aber zumindest
verschieben,
verschieben ein paar Wochen. Oder Briefwahl, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich noch zu neu, Hightech in 1902. Aber so viele Dinge, die man irgendwie machen könnte, so aber bleibt da, damit ihr wählen könnt, ist doch jetzt die beschissenste Option.
Ja, auch so, also so wirklich, was für ein fucking Risiko. Okay, aber wirklich, ich kann mich da auch nicht in den Kopf von diesem Moté reinversetzen, wie man so eine Entscheidung fällen kann oder eben nicht fällen kann.
Krass.
Ja, also ich habe gesagt, er tut nichts. Es gibt aber doch einen Tag, wo er kurz mal zum Umdenken kommt, nämlich am 6. Mai 1902. Einen Tag vorher hat Montpellier das erste Mal richtig Lava gespuckt. Diese Lava ist dann auch den Berg runtergelaufen, hat schon so erste Plantagen zerstört, hat eine Flutwelle sogar verursacht. Als die Lava ins Meer gekommen ist sozusagen, gab es dann eine Flutwelle, da sind schon tatsächlich dutzende Menschen dann auch dabei umgekommen. Also jetzt kann er auch nicht mehr nur abwinken und sagen, Leute, es ist alles cool. Jetzt hat es Opfer gefordert. Also sagt Moté jetzt, alles klar, ich gehe das jetzt an. Ich schicke nochmal eine Expertenkommission auf diesen Berg. Also er ist immer noch nicht so weit, dass er sagt, okay, wir verschieben die Wahl oder wir räumen mal langsam die Orte um diesen Vulkan herum. Nein, er schickt nochmal eine Expertenkommission auf den Vulkan.
Expertenkommission heißt mal so ein Typ, der so einen Laden hat und so ein Lehrer.
Ja, soll ich dir sagen? Soll ich dir sagen, wer das ist? Ein Bauingenieur? Okay, vielleicht noch ansatzweise ein Offizier, keine Ahnung, warum, Apotheker.
Der schießt auf die Lava.
Pew, pew, pew. Der fährt mit so einem Motorrad an dem Vulkan hoch und dann schießt er links und rechts. Keine Ahnung, der Apotheker, was macht der?
Raspirin drauf,
ich habe hier ein schönes Heublumenbad. Hier, kriegst du, hier, beruhig dich mal, Alter, komm mal runter. Ein Lehrer, keine Ahnung, was der macht. Der ist auch einfach nur, damit die zu viert sind oder so. Also wieder wirklich so worst of the worst. Okay, fair enough. Es gab damals eben vielleicht noch keine Geophysiker, die sich mit Vulkanen auskennen, weil interessanterweise die Vulkanologie begründet sich tatsächlich erst nach genau diesem Vulkanausbruch.
Ah, krass.
Das ist die Geburtsstunde der Vulkanforschung sozusagen.
Ach krass.
Also wahrscheinlich gab es diese ExpertInnen doch noch nicht, aber ich denke mir trotzdem, irgendjemand, der sich so ein bisschen mit Geologie auskennt. Ja, die gehen also da hoch, haben wenige Stunden später auch ihren Bericht schon fertig. Und in diesem Bericht...
Ja, alles scheiße.
Nee, ich zitiere mal kurz. In dem Bericht steht, Pelé gibt keinen Grund, aus Saint-Pierre zu fliehen. Die Sicherheit der Stadt ist absolut gegeben.
Fuck.
Also was für eine dramatische Fehleinschätzung. Für Moté heißt es aber, Thema erledigt.
Mhm.
That's it. Ist ja alles sicher. Wir kommen zurück zum Anfang. Jetzt ist der 11.05.1902. Wir kennen jetzt die ganze Vorgeschichte. Und wir wissen auch, was an diesem Tag passiert. Morgens um kurz vor 8 geht der Montpellier so richtig hoch. Es ist aber keine typische Eruption. Das Ding ist nämlich, durch wahrscheinlich diese ganzen kleinen Voreruptionen, ist das Loch am Krater oben verstopft. Also der ist oben zu, der Vulkan. Deswegen haben sich durch diesen massiven Druck an der Seite vom Vulkan Risse gebildet. Und zwar genau auf der Seite, die Richtung Saint-Pierre zeigt. Aus diesen Rissen schießt jetzt Lavagestein, Gas, wie gesagt, eine riesengroße Druckwelle. Es zerfetzt auch gleichzeitig noch die Spitze des Vulkans. Also es ist eine Riesenkatastrophe. Es dauert, wie gesagt, rund 3 Minuten nur, bis ganz Saint-Pierre von dieser Wolke bedeckt ist. Die Druckwelle, die fegt Gebäude einfach weg, als wäre es nichts. Flüssiges, glühendes Gestein schmilzt die Stadt im Grunde ein. Gebäude am Hafen explodieren, Schiffe weggespült, der ganze Himmel ist schwarz. Die Stadt, die versinkt im Schlamm. Und ca. 30.000 Menschen sind wahrscheinlich auf der Stelle tot. Auch übrigens Louis Moté und seine Familie. Da könnte man sagen, okay, er selber war auch noch in der Stadt. Wahrscheinlich hat er wirklich geglaubt, was er erzählt hat.
Mhm.
2 Wochen später sogar bricht dieser Montpellier nochmal aus. Es kommen nochmal 2.000 Menschen dabei um. Das sind so Leute, die dann eigentlich schon helfen wollten, die Stadt aufzuräumen, zu reinigen und so. Und erst 1905, also 3 Jahre später, kommt Pelé erst wieder richtig zur Ruhe. Für kurze Zeit, weil 20 Jahre später bricht er dann nochmal aus. Da war die Stadt gerade so einigermaßen wieder aufgebaut. Die Nordküste wird da getroffen, wurde aber auch rechtzeitig evakuiert. Also man hat aus seinen Fehlern gelernt, kann man sagen. Ja, übrigens wird der Montpellier nach dem Ausbruch zu einer der wichtigsten Vulkanforschungsstätten. Das habe ich ja schon so angedeutet. Ne? Also ab da sagt man Vulkanologie. Mhm. Da beschäftigen wir uns jetzt mit. Vor allem in solchen Regionen sollte man wissen, was hier vor sich geht. Und ab da fing man an, sich so Wissen drauf zu schaffen, das zu erforschen, ja. Ja, aber ich muss jetzt natürlich zu der Frage aller Fragen zurückkehren, ja? Was ist da passiert? Also warum hat man nicht rechtzeitig die Bremse gezogen? Und ich möchte nochmal an zwei Dinge erinnern, die ich vorhin schon kurz angedeutet und erzählt habe. Nämlich zum Ersten diese Zeitung, also diese sehr wichtige Tageszeitung, die eigentlich Informationsquelle für alle Menschen sind, die dort gelebt haben. Les Colonies heißt die. Anscheinend, das wurde danach rausgefunden, es wurde dieser Zeitung anscheinend eine Anweisung gegeben, keine Hysterie zu verbreiten. Man soll lieber schreiben, dass alles safe ist, auch wenn man echt gegensätzliche Informationen hat. Und, von dem habe ich auch schon erzählt, dieser Thomas Prentice, dieser amerikanische Politiker, der dort lebt, der sich mit seinen Sorgen ja an die Regierung in Washington wenden wollte, dass die mal eingreifen und helfen. Daraus wurde nichts. Seine Telegramme oder seine Nachrichten, die sind nie rausgegangen, weil Moté das anscheinend verhindert hat.
Krass.
Der wollte nicht, dass Externe wissen, was hier abgeht. Der wollte auch nicht, dass Hysterie verbreitet wird. Der wollte quasi Ruhe haben für seine Wahlen. Moté hat anscheinend, also einigen Belegen nach, tatsächlich Versuche nach Hilfe rufen und Versuche zur Aufklärung hat er unterbunden und hat die Presse nachhaltig beeinflusst.
Krass.
Und warum? Ja, er hatte zu viel Schiss, dass die Leute, die ihn wählen würden, dass sie fliehen könnten, weil das sind halt alles eher wohlhabende Leute, das sind alles eben diese weißen Kolonialistenleute, die hätten sich einfach ein Schiff nehmen können, hätten sich easy die Flucht leisten können, weg von der Insel, aber er musste sie alle in diesem Zentrum behalten, er musste sie alle in Saint-Pierre behalten, damit er diese Wahlen gewinnt und damit die sozialistische Partei keine Chance hat.
Fuck,
es ist so abgefuckt.
Krass.
Ja, was er wahrscheinlich nicht bedacht hat, also dadurch, dass immer propagiert wurde, wie sicher Saint-Pierre ist, ist es tatsächlich dramatischerweise sogar so gewesen, dass noch Leute von den anderen Dörfern nach Saint-Pierre gekommen sind, zum Teil aus Fort-de-France und so, weil immer überall stand, das ist der sicherste Ort. Also die Leute auch im Süden der Insel hatten Schiss vor diesem Vulkan, aber warum auch immer wurde denen halt gesagt, komm näher an den Vulkan hin.
Scheiße.
Hier passiert ja nichts. Also es sind wahrscheinlich nochmal viele tausend Leute mehr gestorben, als hätten sterben müssen, wenn man nicht so offensiv behauptet hätte, wie sicher Saint-Pierre ist.
Krass. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass eine Person überlebt hat.
Geil.
Ich warte die ganze Zeit, wer ist diese Person?
Pass auf, es ist eine, in dieser wirklich dramatischen, furchtbaren Geschichte, es ist irgendwie so meine kleine Fun-Story. Also um die 30.000 Leute, haben wir gehört, sind wahrscheinlich in der Stadt Saint-Pierre umgekommen. Es gibt einen, von dem man weiß, dass er überlebt hat. Dieser Mann heißt Ludgar Silbaris. Das ist ein Mann, der zu der Zeit im Gefängnis saß. Der saß anscheinend in einer Gefängniszelle, die irgendwie so eine Art Kellerraum war. Sehr dicke Wände in der Erde irgendwie eingelassen.
Ja.
Er hat es anscheinend in dieser Zelle ausgehalten. Er wurde 4 Tage nach dem Ausbruch des Vulkans gefunden.
Krass.
Er hatte auch verbrannte Haut und sowas. War in dieser Zelle, hat wohl tagelang nach Hilfe gerufen. Also es muss richtig, richtig schlimm gewesen sein. Wurde dann aber, wie gesagt, 4 Tage später gefunden. Und tatsächlich wurden ihm auch dann im Anschluss so ein kleiner Prozess gemacht. Und ihm wurden dann auch seine Straftaten verziehen. Also er ist dann auch freigekommen. Und anscheinend ist er dann mit so einem Zirkus auf Tour gegangen, weil er ist the man who lived through doomsday. So der einzig Überlebende aus Saint-Pierre.
Geil.
Das ist er und er ist dadurch so eine kleine Berühmtheit geworden.
Das ist geil.
Ja, das ist so eine ganz irgendwie so eine nette Geschichte in dieser wirklichen unfassbaren Katastrophe.
30.000 Menschen ist auch echt viel. Das ist also wirklich, da, ich hänge immer noch an dieser Zahl, es tut mir leid, aber es
ja,
ist so
unvorstellbar.
Viel.
Ja. Und vor allem ja. Mit einem Schnipsen.
Krass.
So. Ich glaube, eine schlechtere Entscheidung politisch kann man nicht treffen, als Louis Moté sie 1902 getroffen hat auf Martinique. Hey, ich hänge noch so dran, dass du wirklich so der Typ bist, der auf den Vulkan gegangen wäre und nachgeguckt hat, was da los ist.
Ich hätte das gemacht.
Es
doch,
ist,
ich spüre da auch gerade so einen Drang, das zu schauen, ja. Also ich würde das machen.
Wie geht's denn? Also würde mich interessieren, gibt es HörerInnen da draußen, die auch sagen, ich bin so der Typ, der dann, wärt ihr diesen Vulkan hochgestiegen? Ich glaube, diese Frage stellen wir jetzt einfach mal bei Spotify.
Ja.
Seid ihr Team Expertenkommission oder seid ihr Team Candy Crush wie ich? Zu Hause sitzen und warten, dass es schon irgendwann vorbeigeht. Nächste Woche, wir sind mitten im Dezember, deswegen, wir machen das jetzt einfach so, Christian, habe ich gedacht,
ja.
Wie in guter alter Günther Jauch-Manier, ne? Menschenbilder, Emotionen 2023,
ja.
Machen wir irgendwie so Fails, Fails, Fails. Darwin gefällt das Style. Nächste Woche gibt es nämlich eine Weihnachtsfolge.
Ich hab
euch.
So Bock, ich hab so Bock. Trinken wir auch Glühwein und so? Oder,
oh, das ist eine gute
oder
Idee.
Oder schnabulieren so ein bisschen Lebkuchen?
Lebkuchen,
oder so?
Glühwein, was brauchen wir noch? So einen kleinen, vielleicht so einen Adventskranz, wo wir
Hobby
zweite,
Bubble, auch alkoholfrei Glühwein, super. Ja.
Herrlich.
Ja, super.
Wir machen uns das muggelig hier.
Mhm.
Und dann bringen wir euch ein bisschen in Endjahresstimmung und lassen das Jahr Revue passieren. Und das wird die letzte Folge dann auch für 2023. Deswegen macht's euch nochmal gemütlich mit uns zweien auf den Ohren. So gemütlich, wie es halt gehen kann, wenn wir zwei Scheiße labern.
Genau so ist es.
Darwin gefällt, das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche Luisa Rakuzzi. Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Audioproduktion Simone Hundrieser. Technische Beratung Alex Hartl. Intro-Musik Robert Sladecek.
Darwin gefällt das. Mit Anna und Christian.